viel Spaß bei einer neuen Episode ohne Gewehr, der Bundi Talk mit Bonnie und Clyde.
Okay.
Gut.
Okay, ich würde sagen, ich starte gleich einfach rein.
Ja.
Und das hört man auch sofort, wenn ich meistens anfange. Okay. Dann ho, 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 frohe Weihnachten, sage ich schon mal im Vorfeld. Ja, willkommen wieder bei einer neuen Folge ohne Gewehr, der Bundi Talk mit Dampfi und Mampfi. Vor allen Dingen ganz wichtig dazu zu sagen, Staffelfinale, Staffel 3, Folge 10. Es ist ein langes Jahr gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Unglaublich, und das Jahr ist auch bald schon rum. Natürlich haben wir auch einen wunderbaren Gast da, da freue ich mich sehr. Ich begrüße die Historikerin, Frau Professorin Hedwig Richter für neuere und neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Hallo, hi.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, das wird auf jeden Fall eine schöne Folge. Eine Historikerin, das kann nur was werden eigentlich. Da gehen wir auf jeden Fall vom Sprachgebrauch ein bisschen sehr unter, weil wir sind, ich sage immer so, positive Asoziale, sagt man auch immer so schön dazu. Aber erstmal noch mal eine Trennung, weil ich muss ja unser Team im Hintergrund immer noch mal loben, dass ihr auch, ich glaube, ja, genau, Staffel 3, Folge 10 immer dabei wart, irgendwie im Hintergrund. Also erstmal lieben Gruß wieder ans Team im Hintergrund, lieben Gruß an Business Brojan, der Kreative, wenn es um Design geht. Und natürlich an Tommy Gunkan, das ist unser verrückter Sushi-Mann, sage ich immer so schön. Und natürlich an die Marlene, die unsere Intro spricht. Herzlichen Dank, dass ihr immer dabei seid im Podcast. Normalerweise fängt es jetzt immer so an, dass jetzt natürlich wieder eine Trennung kommt und ich stelle so ein bisschen den Lebenslauf vor. Das würde ich einfach mal ein bisschen kürzen, weil wir ein bisschen auch unter Zeitdruck sind, muss man ganz ehrlich sagen. Das bedeutet, ich würde einfach mal von Ihnen einfach mal den Forschungsschwerpunkt einfach mal einen Raum werfen. Ja, das ist ja wichtig, das zu hören. Also deutsche und europäische Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, transatlantische Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, Demokratie- und Diktaturforschung, Migration, Geschlechterforschung, Kirchengeschichte. Also Riesenfund auf jeden Fall. So wie ich auch diesen Lebenslauf gesehen habe, da dachte ich mir auch immer so, okay, also habe ich nicht so viel gemacht. So ist es auf jeden Fall, das echt schön zu sehen, was man noch alles machen kann. Ich würde auf jeden Fall gerne noch mal so betonen. Ich finde das auch sehr interessant, auch mit diesen ganzen Auszeichnungen, Preise, auch diesen, auch wofür Sie nebenbei alles noch schreiben. Das will ich einfach noch mal betonen. Ich finde es einfach so für mich so. Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, die Taz und den Spiegel. Also ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich alles unterkriegen soll. Nebenbei noch ein Buch geschrieben, ruckzuck geht's. Ich würde einfach mal sagen, so, Sie können ja auch einfach noch mal zu Ihrer Person was sagen für unsere Zuschauer.
Zuhörer.
Ja, die sind das.
Ja, genau, sehr gut, genau. Also vielen Dank für die sehr freundliche Vorstellung. Ich würde sagen, ich habe echt den schönsten Job. Es macht unwahrscheinlich Spaß, Dozentin an der Uni zu sein, also zu unterrichten und gleichzeitig auch gehört ja zum Beruf, dass man forscht. Ich, als Historikerin gehe ich in die Archive. Das ist was ganz, ganz Großartiges. Eine unglaublich erfüllende Arbeit, interessante Arbeit. Und und dann ist es auch toll, wenn man nebenher ab und zu mal seine Forschungsergebnisse und Überlegungen in Zeitungen bringen kann. Mhm. Das macht auch Spaß, ja.
Ja, wunderbar. Mampfi ist auch irgendwie mit am Start, der gehört ja mit zum Team. Hast du irgendeine Frage noch oder soll ich dann gleich in die Themen rein?
Nee, geh mal in die Themen. Ich habe mir Fragen aufgeschrieben, aber die sind dann quasi passend. Ich könnte noch eine Frage stellen. Okay. Und zwar folge ich Ihnen ja auch auf Twitter schon ziemlich lange. Ihre Hölderlin-Affinität, wo kommt die denn her?
Ja, das ist. Meistens gibt es ja für alles ganz, ganz viele Gründe und oft kann man gar nicht mehr genau sagen, woher das kommt. Und da sind wir schon mitten in der Geschichtsschreibung und wir legen sehr oft für unser Leben auch, aber auch für unsere Nation, für alles Mögliche legen wir uns Geschichten zurecht und das ist auch wichtig. Wir müssen irgendwie uns in der Welt zurechtfinden und dafür brauchen wir auch Geschichten. Und meine Geschichte zu Hölderlin ist, dass ich aus dem Hölderlin-Land komme sozusagen und also aus der Nähe von Tübingen. Und das ist wenn ich die Hölderlin-Gedichte lese, ist das für mich, das ist wirklich auch wenn er nicht nur das Schwabenland beschrieben hat, aber doch sehr oft ist das für mich ein Teil der Heimat und die deutsche Sprache ist für mich unwahrscheinlich wichtig. Also das ist das, wo ich zu Hause bin, das, was, also ich habe vorhin gesagt, wie schön mein Beruf ist, und ich finde ihn auch deswegen so schön, weil ein ganz, ganz großer Teil Schreiben ist, und Hölderlin ist für mich einer, der mit am schönsten mit Sprache umgegangen ist. Mhm. Oder die deutsche Sprache und ganz, ganz viele Facetten der deutschen Sprache zeigt, die man eigentlich, die ich ohne ihn so gar nicht gesehen hätte.
Ja. Jetzt muss ich aber trotzdem, weil Sie es einfach so reingeworfen haben, Sie machen ja auch Geschlechterforschung, ne?
Ja? Genau.
So,
ja,
und jetzt genau. Haben Sie gesagt, deutsche Sprache. Es gibt ja immer wieder so den Vorwurf, dass geschlechtergerechte Sprache quasi die deutsche Sprache kaputt machen würde. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, das, da unterschätzt man wirklich sehr stark die deutsche Sprache, die das natürlich aushält. Und ich glaube, man unterschätzt oft auch, wie stark Sprache natürlich auch von oben geprägt ist. Also viele Gegner einer geschlechtergerechten Sprache und Gegnerinnen sagen, dass Sprache etwas ist, was von unten wächst und sozusagen naturwüchsig aus dem Volk kommt. Und da würde ich sagen, nein, gerade in Deutschland können wir das sehr, sehr schön sehen, wie durch das Lutherdeutsch, durch die Übersetzung der Lutherbibel, wie das nach und nach in die Amtsstuben kam und dann wirklich von oben auch zum Teil systematisch über die Schulen dann durchgesetzt wurde. In den deutschen Ländern gab es relativ früh eine Schulpflicht, und da war dann eben klar, dass die Schüler, egal welchen Dialekt sie hatten, dass sie da dieses oft sehr fremde Hochdeutsch lernen müssen. Mhm. Wir sehen das auch in Frankreich, wo am Ende des 19. Jahrhunderts erst, also wesentlich später als in Deutschland, zum Teil mit großer Autorität das Hochfranzösisch durchgesetzt wird. Bis dahin war das ein Land mit ganz vielen unterschiedlichen Dialekten, Sprachen. Und da sind wir dann auch schon mitten in der Demokratie. Demokratie lebt ganz, ganz stark von Kommunikation, von einem gemeinsamen Kommunikationsraum. Und dass sowas wie Demokratie entstehen konnte, dafür brauchte man eine gemeinsame Sprache. Und deswegen war das auch gut und richtig, dass man so eine einheitliche Sprache durchgesetzt hat. Ja. Und also es ist nichts falsch an und für sich daran, dass man auch durchaus von oben, und dass durchaus auch manchmal Eliten Hinweise geben, Anstöße geben, in welche Richtung sich Sprache entwickeln könnte.
Ja, ich finde es ja in dem Sinne so interessant. Also ich mache immer so ein bisschen Bundeswehrvergleiche. Also für mich, ich hab's mir einfach angewohnt. Und ich merke es halt, dadurch, dass ich es mir angewohnt habe, immer Soldatinnen und Soldaten zu sagen. Wenn ich es mal nicht sage, dann fällt es mir sofort auf und irgendwas fühlt sich falsch an. Vielleicht, also für mich ist es halt so eine Gewohnheit geworden, dass ich immer alle ansprechen, und ich versuche halt immer so ein bisschen, gerade es gibt so eine Vorschrift in der Bundeswehr, das äußere Erscheinungsbild, wo einfach ganz klar mal sehen ist, wer wird angesprochen? Werden jetzt hier die Soldatinnen angesprochen oder die Soldaten? Ja, zum Beispiel, wenn es ums Rocktragen geht, dann sind natürlich die Soldatinnen angesprochen, ja. Und wenn man dann aber sagt, in anderen Vorschriften, wenn man Soldaten sagt, sind die Frauen oder die Soldatinnen mitgemeint, dann sage ich so, ja, aber irgendwie nicht, weil man braucht ja anscheinend eine Unterscheidung, weil man in speziellen Fällen ja doch die Frauen oder die Soldatin ansprechen möchte. Und deswegen, warum macht man das nicht einfach generell, ne, wenn man doch alle ansprechen möchte?
Genau, also das finde ich total gut, total guten Punkt. Und also ich finde es auch, die Gewohnheit ist, man unterschätzt einfach auch die Gewohnheit, wenn man sagt, das ist ja ganz furchtbar und hört sich ganz schrecklich an. Nee, Menschen gewöhnen sich an unglaublich viel. Und wenn wir reden heute so komplett anders, als wir vor 50 Jahren geredet haben. Und das ist völlig undramatisch. Wir können uns auch an eine geschlechtergerechte Sprache gewöhnen. Und dann finde ich auch total interessant, genau wie Sie sagen, das stimmt einfach nicht, dass die deutsche Sprache die Frauen mitgemeint hat. Mhm. Also ich habe ja ganz viel zum 19. Jahrhundert gearbeitet, und es ist ganz klar, mit Bürger sind die Männer gemeint. Das ist absolut klar. Und das ist, also die ganzen Rechte, die die Bürger kriegen, beispielsweise in unterschiedlichen Rechtskatalogen, in den Verfassungen der Länder, das haben nur die Männer. Die freie Berufswahl, Redefreiheit und so weiter, das ist etwas, diese Rechte stehen den Männern zu. Das ist einer von ganz vielen Gründen, warum es total sinnvoll ist, dann da zu unterscheiden. Wenn ich von Bürgern schreibe, 19. Jahrhundert, dann meine ich die Männer. Mhm. Und wenn dann plötzlich die Frauen hinzukommen, ist es ein ganz anderer Tatbestand. Also, und die Sprache ist einfach viel zu ungenau mit diesem generischen Maskulinum. Das trifft einfach nicht die Wirklichkeit. Es ist ganz, ganz unpräzise. Mhm. Und dann, wenn ich noch ein letztes nennen darf, ich finde ein ganz wichtiger Punkt auch einfach, dass ganz viele Studien zeigen, oder die Studien, die das untersuchen, wenn wir nur von Männern reden, wenn wir nur von Soldaten reden oder nur von Ärzten, dann haben wir vor Augen die Männer. Also wir haben die Männer im weißen Kittel, die Männer in Uniform. Und schon deswegen, wenn tatsächlich Frauen mit dabei sind, wenn wir die mitmeinen wollen, wenn wir sie auch sichtbar machen wollen, dann ist es total sinnvoll, dass wir eben eine geschlechtergerechte Sprache benutzen.
Ich finde, aber an der, aber an der Macht sehen wir meistens nur Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eine Bundeskanzlerin haben wir 16 Jahre gesehen. Wir sehen eine Verteidigungsministerin, eine Frau immer wieder, also ich, so in der Politik sehe ich fast nur Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen, was auch gut ist, auf jeden Fall. Aber bei der Bundeswehr hat man ja auch gemerkt, dass es noch nicht so ausgeglichen ist. Naja, also das ist halt immer noch das große Problem.
Deshalb. Ja, also ich finde es ganz wichtig. Ich finde auch, dass sie unglaublich viel getan hat. Also das, ja, das finde ich für mich als Feministin einfach immer auch wichtig zu sagen, wir sind sozusagen auf dem richtigen Weg. Es ist nicht irgendwie alles falsch, alles geht in die falsche Richtung, sondern wir sind auf dem, ja, genau. Also das finde ich ganz wichtig, das zu betonen. Und, ja, und das tut der Gesellschaft gut. Also alle profitieren davon.
Ja. Also ich finde es halt auch immer so, wenn ich versuche es immer so an Beispielen, wenn ich so Leuten sage, ich habe ja auch meine Lehrerin nie Frau Lehrer genannt, ja, sondern es war immer klar, das ist die Lehrerin. Und wenn dann jemand sagt, ja, deutsche Sprache, ja, aber die deutsche Sprache kennt eben die weibliche Form, ja, und das schon halt sehr lange. Wir haben, wie gesagt, nie Frau Lehrer gesagt, ne, sondern immer, ja, das ist die Lehrerin, ja, weil es einfach eine Frau war. Und ja, zum Großteil waren es ja auch, also zumindest bei mir waren es halt Frauen, und deswegen ist das irgendwie so ganz normal gewesen, und jetzt fängt man hier an, das gehört nicht zur deutschen Sprache, finde ich schon sehr befremdlich, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also, ja, weil, ja, weil wenn man es im Englischen, da gibt es ja wirklich so, dass man zum Beispiel sagt Writer, und damit sind quasi beide gemeint. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal bei denen auch eine Art Sprachrevolution gibt, dass die sagen, nee, das hört sich nur männlich an oder so, weiß ich nicht, weil ich glaube, bei Actor und Actress gibt es ja Unterscheidungen, aber wo das herkommt, weiß ich jetzt nicht. Ne? So, also nur halt, dass da quasi keiner sich auf den Schlips gefühlt, oder sag ich mal, man fühlt sich halt angesprochen, wenn man Soldier sagt, ja? So, auch ja, die Frauen, also ja. Mal sehen.
Genau, im Englischen gibt es nicht so klar wie im Deutschen immer diese weibliche Form, das stimmt. Ja.
Genau.
Und ich finde übrigens auch, dass es mittlerweile einfach so ist, Stichwort Gewohnheit, das ist schon ein bisschen unhöflich, wenn jemand nur die männliche Form benutzt. Also ich beschwere mich da nicht drüber, aber wenn jemand irgendwie, das passiert nur noch ganz, ganz selten, von den Professoren spricht an unserer Uni, denke ich, das ist eigentlich ein bisschen unhöflich. Mhm. Also muss er selber wissen, wenn er sich so benimmt, aber das ist einfach kein guter Umgangston, finde ich.
Ja, ich weiß nicht, die Ministerin von der Leyen, ich kann es aber nirgends finden, vielleicht war es auch nur aus einer Erzählung, hat nach irgendeinem Skandal mal irgendwie im BMVG alle Generale zusammengetrommelt und so einen Generalanschiss verteilt. Und die hat dann gesagt, hat auch wohl irgend so einen Satz gebracht, ja, und wer Soldatinnen und Soldaten schon zu viel ist, der kann auch gehen. Aber man findet das irgendwie nicht. Also es ist, muss irgendwie aus einer Erzählung, dass es sich, sag ich mal, über den Flurfunk so weit verbreitet hat, dass das irgendwie, weil ich habe es schon ganz oft gesucht, ob es da eine Rede gibt von ihr oder so. Aber ich glaube, das war hinter verschlossenen Türen. Aber wenn das war, finde ich es ziemlich cool. Und trotzdem machen es nicht alle.
Ich habe es neulich bei einem Antreten, war ich dabei, in aller Herrgotts Frühjahr, und da wurde ganz klar gesagt, die Soldatinnen und Soldaten, und fand ich auch sehr gut. Ja, ja. Habe ich gedacht, okay, die Bundeswehr wird auch gegendert und die kriegen das auch hin. Und,
ja, aber ohne Ende wird er gegendert. Das ist,
sehr gut, sehr gut.
Das kriegen die auch alle dann hin, also vor allen Dingen, weil es ja in der Truppe sind ja auch jetzt, sage ich mal, auch schon ein paar Frauen dabei. Also bei mir war das damals nicht so extrem. Aber da wurde es auch noch nicht gegendert. Großartig. Ja, da hieß es, da hat sich aber trotzdem keiner beschwert. Also es ist so, ich finde aber trotzdem, dass natürlich gerechtfertigt ist natürlich, dass es so gemacht werden soll. Ist natürlich, sonst wird jede Vorschrift wurde ja auch wieder auseinandergenommen und alles musste neu geschrieben werden dafür. Deswegen ist das ja ganz wichtig. Aber das ist ganz gut, weil wir vorhin auch einfach mal über die Bundeskanzlerin noch gesprochen haben, also die ehemalige Frau Angela Merkel gesprochen haben, und da gab es ja auch so in der Kritik, sage ich mal, so ein bisschen so ein Augenmerk da drauf, zum Beispiel im Spiegel, auch in der guten Bild-Zeitung stand es auf jeden Fall, da steht ja immer gerne mit da drin, war ja auch einfach mal so überlegt, so warum soll es diesen großen Zapfenstreich immer noch geben? So, oder soll das neu reformiert werden?
In der,
oder
in der Form halt auch mit den Fackeln. Genau. Ich glaube, die Fackeln sind so quasi das größte Problem, was gesehen wird. Ja, ich weiß es nicht.
Also, ist ja ganz klar, wenn man Fackeln braucht, dann müssen die auch leuchten, und dann muss auch definitiv das Problem sein, dass es natürlich auch abends ist. Ja, also in Deutschland wird es ja ruckzuck dunkel. Deshalb war es ja auch gar nicht so spät, wo das gemacht wurde. Ich glaube, 19, 20 Uhr irgendwie so um den Dreh. Später war das gar nicht. Ich kann nur einfach mal so für mich mal wiedergeben, wie viele Soldaten so da drin gebunden sind und ob das eigentlich wirklich sein muss, ganz ehrlich. Also jetzt für die Tradition gesehen oder für auch generell für diese Manpower oder was auch der Kernauftrag ist. Aber diese Fackelträger, das sind uns 76 Fackelträger, die schon alleine nur dafür gebunden waren, um eine Fackel zu halten. Ja, ist ja auch schon mal schön. Dann leuchtet das alles auch schön aus. Dann haben wir nochmal zwei Ehrenzüge. Also A, 31 Soldaten sind wir auch schon bei 62 Soldaten. Dann haben wir das Musikkorps, ungefähr 60 Mann stark, und einmal den Spielmannzug. Also ich sag, das ist mal der Trommelwirbelzug, der da langläuft. Roundabout, ich denke auch 60 bis 120 Mann sogar. So habe ich es nachgeforscht. Also sind da so um die circa 250 bis 300 Mann gebunden. Nur Soldatinnen und Soldaten natürlich. Muss das halt immer sein? Ist meine Frage so einfach in den Raum. Was Sie davon halten und was natürlich Mamfi davon hält.
Ja, ich lasse mal dem der Ehefachmann ist, den Vortritt.
Na gut, also wenn ich so, also ich bin da, nein, ich sag, es muss in der Größenordnung nicht mehr sein, obwohl man sich natürlich da, glaube ich, auch zu anderen Staaten immer nicht die Blöße geben will, wenn man quasi die Anzahl oder wie viele Leute begrüßen jetzt den Präsidenten oder die Präsidentin eines anderen Landes, wenn die dann aus dem Flugzeug steigen und was weiß ich. Da gibt es ja viele militärische Protokolle, die ich tatsächlich nicht mehr als das zeitgemäß ansehe, weil wir uns einfach nicht mehr, weil wir einfach auch ein Personalproblem haben. Und das heißt, solange wir uns quasi das leisten können, kann das Personalsystem, das Personalproblem nicht so groß sein. Aber da gibt es verschiedene Bereiche, wo man das quasi auch umklappen kann. Die Bundeswehr oder ja, Bundeswehr an sich brüstet sich ja immer mit dem Label Parlamentsarmee und wie auch immer, was sie ja auch aus meiner Wertung ist. Aber gegen Kritik, also gesellschaftliche Kritik, ist sie dann meistens so ein bisschen abwehrend, ja. Und für mich ist ganz klar, dass eben diese Entscheidung oder wie wir etwas machen wollen, ist aus meiner Wertung keine Bundeswehrentscheidung. Das muss eine gesellschaftliche Entscheidung sein, sondern das muss die Gesellschaft für sich mal entscheiden oder generell durch solche Diskussionen herausfinden, wie wollen wir denn, dass sich unsere Armee darstellt, zeigt bei solchen Zeremoniellen, ja, das darf nicht von der Bundeswehr bestimmt sein, weil das ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit, das sind militärische Ehren, die quasi bestimmten Personen zustehen für, was weiß ich, für Ereignisse, aber das ist ja nichts, was quasi taktisch wichtig wäre oder wie wir, sag ich mal, vorgehen in Extremsituationen, Kampfsituationen, sondern hier geht es ja darum zu zeigen, wir sind eine Parlamentsarmee, wie möchte denn quasi, sag ich mal, die Volksvertreterinnen und Volksvertreter, wie wollen die uns denn dann sehen? Und quasi müssten die mal die Entscheidung fällen. Natürlich können auch Militärs die Diskussion beeinflussen, aber alles, was quasi so ein bisschen... Ja, in dem Bereich Tradition, für mich ist das fast schon mehr Brauchtum als so richtig Tradition, muss die Gesellschaft mitgestalten und gerade in Sachen, die wirklich nur der Öffentlichkeit dienen, muss halt die Öffentlichkeit auch mitmischen und da darf nicht einfach so eine Abwehrhaltung, ja, haben wir schon immer so gemacht und was kommt jetzt? Und man muss ja auch sagen, dass quasi die Diskussion um die Fackeln bei der Afghanistan-Rückkehr oder sag ich mal dem Appell zum Beendigung des Afghanistan-Einsatz größer war, als es dann beim großen Zapfenstreich der Bundeskanzlerin war. Also das habe ich dann wieder nicht verstanden. Ich dachte so, okay, jetzt fängt es wieder von neu an und dachte so, nee, anscheinend nicht. Ja, es wurde so ein bisschen aufgerollt, aber es wurde immer wieder auf die Diskussion, die zum Afghanistan-Einsatz, und da habe ich mich dann wieder gefragt, ja, ging es vielleicht doch mehr um den Einsatz an sich, der ja sowieso schon sehr lange und eigentlich von Anfang an sehr umstritten war, wo es einfach nie so wirklich eine Mehrheit für oder dagegen gab. Vielleicht hatte das bei der Diskussion viel mehr zu tun als jetzt beim Zapfenstreich selber, weil, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass jetzt bei dem Zapfenstreich der Bundeskanzlerin, aber auch bei der scheidenden Verteidigungsministerin die Diskussion gar nicht da war. Ne? Ich meine, das war jetzt letzte Woche der Zapfenstreich von Annegret Kramp-Karrenbauer und Deswegen, vielleicht unterschwellig ging es eher um Afghanistan als um die Fackeln per se. Ich weiß es nicht. Ne?
Ja, finde ich total interessant, was Sie sagen. Also auch dieses Personalproblemfrage, das damit zu verknüpfen, finde ich total einleuchtend. Das habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht gehört, dieses Argument. Und ich finde es auch super gut, was Sie sagen, dass das einfach eine gesellschaftliche Entscheidung sein muss. Und die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und das muss natürlich dann, ja, das Parlament repräsentiert die Bevölkerung und die müssen dann entscheiden. Und die können auch reinreden. Das finde ich absolut richtig. Also, und die können auch Kritik üben. Was ich ein bisschen verstehe, ist der Ärger darüber, dass das sozusagen gleich komplett mit Nazi gleichgestellt wird. Also, das ist einfach eklatantes historisches Unwissen. Aber ich habe hier das Gefühl, und ich habe dazu ein ganz interessantes Gespräch mit Konstanze Stelzenmüller gehört, die eine Sicherheitsexpertin ist, die ich sehr schätze. Und die hat gesagt, und dieses Gefühl habe ich auch, dass die Bundeswehr inzwischen doch viel, viel mehr gesellschaftliche Anerkennung findet, als es vor 20 Jahren der Fall war. Sie hat gesagt, sie war damals sehr stark vor Ort in Afghanistan, um darüber zu berichten. Und da sei die Bundeswehr eben hätte noch einen ganz anderen, viel, viel negativeren Stellenwert gehabt in der Gesellschaft, als es heute der Fall ist. Also da denke ich auch, dass es da irgendwie eine Entwicklung gibt, die ganz, ganz gut ist. Wir brauchen einfach eine Armee. Solange es solche Typen wie Putin gibt und solche Regime, ist es ganz offensichtlich, dass wir eine Armee brauchen. Und dann ist es auch sinnvoll, dass die Bevölkerung damit das akzeptieren, damit gut umgeht. Aber dafür sind dann wahrscheinlich auch einfach solche Diskussionen gut und wichtig, wie diese Diskussion um den Zapfenstreich und dass man die möglichst ohne Hate führt, sondern sachlich und überlegt, was das sinnvoll ist. Und also was ich noch ganz interessant fand oder was ich eigentlich wichtig finde, ist, dass wir natürlich ein anderes Verhältnis zum Militär haben als andere Länder. Und das wird ja auch von der Bundeswehr sehr, sehr stark betont. Und natürlich hat Deutschland diese furchtbare Geschichte des Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg, die Verbrechen der Wehrmacht. Wir können nicht so tun, als ob wir eine ganz normale Armee sind. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das immer mitreflektieren, denke ich. Und insofern finde ich, einerseits ist dieser Nazi-Vergleich mit den Fackeln historisch totaler Unsinn, aber andererseits natürlich denken da viele Menschen an die Bilder, weil es eben in der Bundesrepublik jetzt, wir haben nicht jedes Jahr ein, zwei, dreimal riesige Militärmärsche und so weiter, sondern das Militär ist sehr, sehr weit zurückgedrängt und dann kommen eben die Bilder, die man vom Militär hat, sind eben sehr stark auch Bilder aus der NS-Zeit. Und ich war jetzt gerade bei meiner Mutter in der schwäbischen Heimat und die hat erzählt, dass sie sich das angeschaut hat, live, den Zapfenstreich. Und dann hat sie danach mit ihrer Schwester darüber geredet, die sich das auch angeschaut hat. Also wegen mir haben die das gemacht. Und dann haben sie beide gesagt, das war interessant und so. Und beide schätzen auch sehr die Kanzlerin und schätzen auch die Bundeswehr. Und dann hat aber plötzlich die Schwester gesagt, weißt du, ich musste so sehr an das Dritte Reich denken, wie man die NS-Zeit ja in der Generation denkt. Und das war für mich, dieser Marsch, die Stiefel, die marschieren, das war für mich die SA. Und die beiden sind eben in einer schwäbischen Kleinstadt aufgewachsen und mit dem Dritten Reich kam eben die SA und die haben das als Kinder als was ganz, ganz Bedrohliches empfunden, weil die Eltern da sehr, sehr dagegen waren und weil das auch bekannt war und sie hatten immer Angst, dass nachts die Gestapo kommt und also und ich finde, dass man das ernst nehmen muss, diese Gefühle. Also dass da alte Frauen sitzen und sagen, der Stiefel, dieser Klang, das ist für uns SA und das heißt überhaupt nicht, dass wir deswegen das ab, also dass wir dazu kein gutes Verhältnis bekommen können oder dass es nicht wichtig ist, das dazu zu bekommen. Aber wir müssen das einfach mit berücksichtigen. Und ich finde das ja auch gut, dass die Bundeswehr das in aller Regel auch macht.
Also ich mache wieder einen Vergleich, ne? Ich arbeite ja gerne so mit Vergleichen und ich habe diesen Vergleich schon mal benutzt bei der Diskussion um das Eiserne Kreuz. Ist das Eiserne Kreuz überhaupt noch traditionswürdig? Ist das vielleicht verbrannt? Weil es gibt ja auch immer dann wieder die Befürworter, die sagen, ja, das gab es aber schon vorher in vorigen Armeen von Deutschland. Und ähnlich ist es ja auch mit dem Zapfenstreich, ne? Das ist Dings. Nur halt sag ich, zum Beispiel stellt euch mal vor, ihr habt einen Keks, ja, und der fällt euch in einen Haufen Scheiße. So, ihr würdet ja nie auf die Idee kommen, den wieder zu essen. Der war schon vorher da, bevor er in die Scheiße gefallen ist, aber ihr würdet ihn trotzdem nicht essen. Und ähnlich finde ich das so ein bisschen mit dem Eisernen Kreuz oder jetzt mit dem Zapfenstreich, wo ich sage, okay, er ist halt missbraucht worden oder das Zeichen des Eisernen Kreuz ist halt durch eine scheiße Zeit verbraucht oder gebraucht worden und der Zapfenstreich ja ähnlich und die Leute assoziieren das halt damit. So. Und deswegen muss man vielleicht dann überlegen, okay, wenn ich diese Gefühle nicht mehr herbeirufen möchte, dann muss ich es entweder lassen oder ich arbeite es auch so auf, dass ich immer wieder wie so eine kleine Plakette, wenn es ja auch um Tradition oder wo einfach dran der Kontext irgendwie mit dran steht, dass man immer wieder sagt, okay, wir machen das, um in die Diskussion zu gehen, eben um eine Erinnerungskultur an diese Zeit, weil die Zeitzeugen sterben ja immer mehr aus und vielleicht ist es ja auch gut, dass man sagt, okay, wir machen das einfach auch, um daran zu erinnern, um wieder immer wieder in die Diskussion einzusteigen, weil sonst vielleicht gehen wir ins große Vergessen, auch was um die Zeit angeht. Ne? Wenn man es vielleicht von der Seite aufzieht, quasi könnte man das vielleicht auch besser verkaufen, als das, ja, ist halt Tradition, so ungefähr, wie es halt jetzt so ein bisschen läuft. Ne?
Also ich denke auf jeden Fall, dass solche Traditionen wichtig sind. Mhm. Also ich wäre überhaupt nicht für die Abschaffung des Zapfenstreiches.
Nee, nicht den Zapfenstreich an sich, aber vielleicht die Fackeln. Ich weiß es nicht, ne?
Genau, ja. Ganz genau. Also und ich das meinte auch die Konstanze Stelzenmüller, warum reformieren wir nicht den Zapfenstreich? Mhm. Also brauchen wir wirklich die Stahlhelme und das finde ich eigentlich wirklich sehr sehr gut. Mhm. Und wie Sie sagen, Traditionen Traditionen sind eigentlich nie was irgendwie super Originales, sondern wir erschaffen uns immer Traditionen. Und es ist dann immer eine Mischung aus was wirklich alt ist und aus Neuinterpretationen. Mhm. Und es gibt eine hochinteressante Traditionsforschung und die sagen immer, wie unglaublich interessant es ist, wie eben Traditionen tradiert und verändert werden. Mhm. Also jede Generation macht wieder was Neues aus Traditionen und Traditionen sind unglaublich wichtig. Auch solche Riten finde ich total wichtig für die Bundeswehr. Und ich finde es auch wichtig, dass die Bundeswehr sozusagen in die Gesellschaft wirkt und wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Und umso wichtiger, umso wichtiger, dass wir darüber reden, welche Formen gut sind und welche Formen wir akzeptieren wollen.
Ja, aber das Witzige ist ja an sich, die Bundeswehr hat es ja, ich glaube aber schon im alten, aber jetzt auch schon im neuen Traditionserlass drin, das ist trotzdem, und da ist wirklich dieses Wort ständig, Traditionen sind ständig auf ihre Traditionswürdigkeit zu überprüfen. Ne? So, ja, und das ist, glaube ich, etwas, was viele nicht auf dem Schirm haben, wenn sie über Tradition reden. Dann reden sie immer, ja, das war damals die Tradition, also muss es quasi 100% wie damals durchgeführt werden. Aber nein, also Tradition ist ja wie, sag ich mal, unser voriges Thema so oder das kleine Thema, Sprache, die lebt. Ja, und die lebt vom Mitmachen und die lebt von Akzeptanz. Und wenn sie etwa einfach nicht mehr traditionswürdig ist oder nicht mehr akzeptiert ist, dann gibt's halt vielleicht Veränderungen in Nuancen, aber vielleicht auch große mit, wie Sie ja gerade sagten, vielleicht Reformen. Ne?
Ja, das finde ich total gut. Da sind wir eigentlich schon beim Thema Demokratie. Also das ist, weil ich finde einfach, dass für eine Institution einer Demokratie ist das absolut angemessen und gut, dass man sich der Kritik unterwirft, dass man sich ändert, dass man diskussionsbereit ist. Das ist, Demokratie lebt von Kritik, lebt von Veränderungen. Das macht der Demokratie auch so stark, dass sie, also ein Problem der DDR war, dass es ein völlig starres Regime war, wo Veränderungen gar nicht möglich waren, wo Kritik ein Verbrechen war. Und jetzt eben Demokratien sind auch deswegen so stark, weil sie flexibel sind und weil sie sich anpassen können. Und genau, und deswegen ist das für die Bundeswehr natürlich auch wichtig. Das ist wirklich ganz, ganz toll, dass es da drin steht, dass es ständig überprüft wird und eben nichts in Stein gemeißelt ist.
Ja. Vielleicht mal kurz, wenn wir schon im Themenkomplex Demokratien sind. Ne? Ich habe ja, da Sie ja im Großteil Offizieranwärterinnen und Offizieranwärter und glaube ich auch Offiziere unterrichten, ne? Habe ich mir so mal, weil ich bin ja auch Vertrauensperson, Dampfi war mal Vertrauensperson, ja auch in diversen Gremien tätig gewesen. Und zwar den ersten Satz aus der Vorschrift zur soldatischen Beteiligung. Ne? Ich hoffe, das ist jetzt kein VS. Ich gucke nochmal schnell. Nö, ist offen, alles klar, gut. So, Beteiligung ist ein demokratisches Prinzip in Staat und Gesellschaft und bedeutet eine Teilhabemöglichkeit an Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen. In den Streitkräften ist Beteiligung ein militärischer Führungsgrundsatz, der auf dem Leitbild vom Staatsbürger in Uniform beruht. Die gesetzlich vorgesehene Beteiligung der Soldatinnen und Soldaten hat den Zweck, sie die demokratischen Grundprinzipien, für die sie einzustehen haben, auch in ihrem dienstlichen Alltag erfahren zu lassen. Denn nur wer rechtsstaatliche Grundsätze und Werte selbst im täglichen Dienst erlebt, entwickelt die erforderliche Bereitschaft, sich für sie einzusetzen. Damit ist die Beteiligung der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ein tragender Grundsatz der inneren Führung und wichtiger Baustein der Führungskultur der Bundeswehr. Wie finden Sie das? Kennen Sie das? Soldatische Beteiligung?
Ja, auf jeden Fall. Doch, das kenne ich. Und finde ich ganz toll. Und ich habe auch wirklich den Eindruck, wenn ich unterrichte und mit den Studierenden rede, die haben das ziemlich stark verinnerlicht. Also niemand ist aufs Maul gefallen. Die diskutieren wahnsinnig gerne. Und wenn es eine Meinung gibt, gibt es eine Gegenmeinung. Und das finde ich eigentlich, finde ich ziemlich gut.
Ja, was halt mein Problem ist, und jetzt will ich halt so ein bisschen, muss ich auch mal einen Downer reinhauen, ist halt das Problem. Wenn die dann diese Personen oder diese Offiziere dann irgendwann mal Chefs werden und Chefinnen, dann haben die das anscheinend vergessen. Weil so soldatische Beteiligung wird halt total stiefmütterlich in den Streitkräften behandelt. Meistens ist es dann so, ja, keine Zeit oder wie auch immer, so ein bisschen Ausrede. Aber mich verwundert es doch stark, wenn ich jetzt solche, ich nenne es jetzt trotzdem martialischen Sätze, diese Präambel aus der Vorschrift lese, wie wenig das dann doch in der Truppe am Ende gelebt wird. Und das ist das, was mich so ein bisschen auch traurig macht, dass ja die Offiziere quasi eine ganz normale studentische Laufbahn hinlegen, wo es, glaube ich, so eine Diskussionskultur auch total wichtig ist. Aber dann, sobald sie irgendwie in der Truppe sind, entweder haben sie die falschen Vorbilder, weiß ich nicht, aber dann auf einmal sagen, aber das stehe ich meinen Untergebenen jetzt nicht zu, obwohl es quasi mit dem Soldatinnen- und Soldatenbeteiligungsgesetz gesetzlich verankert ist, ja. So, und dann noch mein letzter Satz. Wir haben ja alle geschworen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und auch das Soldatinnen- und Soldatenbeteiligungsgesetz ist halt ein Recht, das zwar uns zusteht als Soldatinnen und Soldaten, aber das quasi aus meiner Wertung viel zu stiefmütterlich behandelt wird. Und wenn wir dann lesen, dass es eben Demokratie, sag ich mal, das Grundprinzip der Demokratie in die Truppe transportieren will, finde ich es halt ein bisschen schade, dass es so stiefmütterlich behandelt wird, ne?
Ja, das ist also total interessant. Das ist eine interessante Perspektive, die ich natürlich gar nicht kenne. Und also wenn wir darauf zu sprechen kommen, werde ich mal meine Studentinnen und Studenten darauf ansprechen.
Ja, gut.
Und vielleicht kann ich sie auch ermahnen, dass sie da ihre eigene Diskursfreudigkeit ruhig mit in die Truppe nehmen sollen, ja, wenn es soweit ist.
Das wäre nett, genau. Das wäre ein guter Hinweis. Das wollte ich eigentlich damit bewirken, aber auch, dass mal die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja auch einige Offiziere sind, dass sie das mal gehört haben zum ersten Mal in ihrer Laufbahn, weil, soweit ich weiß, ist das eine Stunde auf dem Cheflehrgang, diese soldatische Beteiligung, und ja, aus meiner Wertung halt viel zu wenig, weil eben, ja, Grundsatz der inneren Führung, und immer wenn es Skandale gibt, wird ja quasi die innere Führung als das Allheilmittel, und die wird uns retten, und vielleicht ganz kurz auch direkt mal auf den Koalitionsvertrag zum Thema Bundeswehr: die innere Führung werden wir stärken, ja. Ich sag halt immer, und das wiederhole ich hier im Podcast auch ganz oft, wir müssen anfangen, sie erstmal zu leben. Es bringt nichts, wenn wir etwas, was null ist, quasi stärken, ja, oder nicht null, aber ganz leicht ist, aber wir müssen halt anfangen, das wirklich zu leben, von oben herab oder von unten herauf, egal wie, aber diese innere Führung muss endlich mit leben. Das darf nicht eine leere Worthülse bleiben, ne? Wenn wir das wollen.
Sehr gut, ja. Ja, das klingt total überzeugend.
Ja, ich denke auch immer, wenn die, ich kann das auch tatkräftig auch von Mamfi unterstützen. Ich kenne es ja selber aus der Truppe, also Vertrauenspersonen oder generell auch irgendwas, was mit Beteiligung zu tun hat, geht da wirklich unter. Also es wird dann immer wieder darauf gedrängt, so nach dem Motto, okay, alles klar, unsere Bataillon, also wir haben irgendwelche Aufträge, die müssen wir unbedingt machen, die müssen wir schaffen, und dann geht das immer wieder unter. Und ich, habe mich ja auch damals mal beschäftigt, so wie so ein Offizier auch, also wie sowas aufgebaut ist, oder ich kenne auch viele natürlich, die sowas gemacht haben. Es gibt natürlich auch gute, die das alles da mitgenommen haben, aber die meisten auf dem Weg einfach in die neue Einheit vergessen die das einfach. So, das kann eigentlich nicht der Schwerpunkt sein, weil ich sag das auch, also übe, wie du kämpfst, und das gehört da mit zu. Ne? Also das gehört einfach mit dazu. Und dann noch Vorgesetzter zu sein, ich will auch immer nicht alle kritisieren, aber das macht meistens Mamfi. Deswegen bin ich halt nur dafür, die sollen sich das immer zu Herzen nehmen und die Vorschrift oder generell innere Führung einfach mit unter das Kopfkissen legen und einfach nochmal wieder reinblättern, wenn man es nicht verstanden hat oder wenn man was nachlesen will. Dazu ist es da. Es ist halt ganz einfach, bei der Bundeswehr ist es halt so schön, das liebe ich an der Bundeswehr, deswegen bin ich auch ein bisschen traurig, dass ich weg bin, aber es ist alles irgendwo reingemeißelt. Es gibt 7 Millionen Vorschriften, also so viel natürlich nicht. Sagen wir mal an die 600 circa, so um den Dreh bestimmt. Auch ohne Gewehr die Angaben, ja. Aber es steht alles drin und man kann es nachlesen. Es ist einfach. Ob es natürlich immer so richtig ist, wie es da drin steht, ist die andere Frage. Aber es wird ja immer wieder überarbeitet. Und es ist nur wichtig, dass man auch alles lebt. Sonst hat es auch nichts, weil es ist halt wirklich was Besonderes und eine besondere Berufung, Soldat und nicht einfach Soldatinnen, also Soldat zu sein oder eine Soldatin, ne? Aber man muss es einfach mal leben. Und ich glaube, das bleibt echt, echt auf der Strecke. Und ich sag so, Professorinnen oder ein Professor an der Uni sieht sowas, bildet einfach natürlich ganz klar, wird da was ausgebildet, ist, und dann gehen die irgendwann auf den Weg. Da kann man das auch gar nicht feststellen, ob das dann weitergelebt wird. Mhm. Ja, also, aber ja, so ja. Aus der Truppe gesehen gibt es da so 2, 3
Ausbaufähig.
Gute, ausbaufähig. So. Okay,
ja, genau. Ich muss dazu auch sagen, wir sind ja ganz ausdrücklich überhaupt nicht irgendwie fürs Militärische zuständig.
Ja.
Also das ist, sondern wir sind, das ist ein ziviler Studiengang sozusagen. Mhm. Und aber uns ist natürlich auch klar, was der künftige Job ist, und wir versuchen ja. Dann schon auch, also gerade Demokratieforschung, ich denke ich immer wieder, ist unglaublich wichtig für die Offiziere.
Okay, Demokratie. Ich habe zufällig tatsächlich mal Ihren Podcast, den Sie bei der Freitag gegeben haben, gehört. Da hatten Sie auch kurz aus Ihrem Buch mit Jakob Ausstein. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich fand sein Interviewstil da in dem Podcast nicht so gut, obwohl ich den schon länger bis dahin gehört habe, danach nicht mehr so oft, weil, wie gesagt, ich fand den da einfach so ein bisschen unhöflich, und der wollte sie da auch irgendwie in eine Richtung drängen, aber sie haben das einfach nicht zugelassen, fand ich ganz stark. Aber sie haben einen Satz gesagt, der mir quasi, weil ich es einfach nochmal nachgehört habe, so auf Vorbereitung zu dieser Folge, Demokratie lässt sich nicht von außen herbeiführen. Ne? Das haben sie jetzt in Bezug auf Deutschland gesagt und auch gesagt, uns wurde das quasi, Demokratie wurde uns einfach aufgesetzt, das mussten wir dann machen nach 45, und sie haben aber gesagt, Demokratie lässt sich nicht von außen herbeiführen. Und was mich ja, ich sage als aktiven Soldaten noch interessiert, das, was ja in Afghanistan versucht wurde herbeizuführen, diese Demokratie. Und jetzt aus meiner Perspektive würde ich sagen, wir sind damit auch gescheitert, und da passt aus meiner Wertung halt voll Ihr Satz rein. Quasi, haben Sie sich dazu mal Gedanken gemacht?
Ja, total. Also ich fand von Anfang an, ich war damals Studentin, als es begann mit dem Afghanistan-Einsatz, wenn ich mich richtig erinnere, und ich fand das von Anfang an nicht richtig. Also es hat mich überhaupt nicht überzeugt. Viele haben ja gesagt, der Irakkrieg ist ein Problem, aber der Afghanistan-Krieg, der ist nun wiederum in Ordnung, und ich fand die ganze Idee eben, dass man, also schon allein, dass man Terror mit Militärgewalt bekämpft, fand ich sowas von gar nicht überzeugend. Mhm. Und dann gab es ja all die Fachleute, die gesagt haben, Afghanistan wird nicht funktionieren, das hat niemand bisher hinbekommen, wir kennen ja alle diese Debatten. Mhm. Und dann habe ich während meiner Demokratieforschung dann Jahre später, habe ich dann eine sehr gute Begründung dafür bekommen, nämlich dass Demokratie etwas ist, was ganz, ganz lange braucht, um sich zu entfalten. Und da gehört unwahrscheinlich viel dazu. Dazu gehört zum Beispiel die Alphabetisierung der Bevölkerung. Es kann auch unter Umständen ohne klappen, aber meistens sind es dann sehr wackelige Demokratien, keine stabilen Demokratien. Dazu gehört eine starke Integration der Bevölkerung, wozu wiederum beispielsweise ein gemeinsamer Kommunikationsraum gehört. Man braucht relativ viel Wohlstand, es braucht ganz, ganz viele Ressourcen für eine Demokratie, allein um die Schulen zu bauen oder dass wir Straßen haben. Also dass es sozusagen diesen Raum gibt, der als was Gemeinsames erfahren wird. Allein um Wahlen abzuhalten, Massenwahlen, brauchen wir eine riesige Infrastruktur. Und dann kommt, das sind sozusagen, ist nur die Hardware und dann kommt die ganze Software noch dazu, dass Menschen dieses Prinzip von Repräsentation beispielsweise verstehen. Dass es sinnvoll ist, Menschen zu wählen und dass die dann als Politiker und heute auch als Politikerinnen dann ins Parlament gehen und dort die Geschäfte machen. Also die ganze Geschichte der Demokratie ist so eine komplizierte, mit ganz unterschiedlichen Wurzeln, auch teilweise mit ganz problematischen Wurzeln. Ich mache ja in meinem Buch stark, dass Eliten eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, die zum Teil mit ganz egoistischen Motiven etwa Wahlen befördert haben, weil sie gesehen haben, Wahlen sind gut, damit wir unsere alte, angestammte Macht am Laufen halten lassen können. Und die Vorstellung, dass man Demokratie von außen bringt, dass man irgendwie ein Land bombardiert und dann marschiert man ein und dann sagt man, jetzt halten wir Wahlen und dann ist alles gut, die denke ich, ist wirklich sehr problematisch. Aber ich, alles, was ich mitkriege, ist da auch, ist das insgesamt inzwischen Common Sense, dass man Regime Change eben nicht sinnvoll macht von außen. Und was ich noch besonders interessant finde im Hinblick auf deutsche Geschichte, und das haben wir eben auch Kollegen, Kolleginnen aus den USA bestätigt, die einen Schwerpunkt Militärgeschichte haben, dass diese Vorstellung, Deutschland sei 45 von außen zur Demokratie gemacht worden, dass, also aus dem Nichts sozusagen dann die Demokratie entstanden ist, dass die dazu geführt hat, dass man eben in den USA geglaubt hat, dass man im Irak das auch hinkriegt. Also wenn wir das mit den Nazis geschafft haben, die ja noch viel, viel schlimmer waren, viel antidemokratischer, warum sollte man das nicht in anderen Ländern hinkriegen? Mhm. Dass das sehr, sehr stark dieses Gefühl bestärkt hat, dass es sinnvoll ist, einzumarschieren und dann Regime-Change zu machen. Und in Deutschland war das natürlich, wir haben immer allen Grund, den Alliierten dankbar zu sein. Ich denke auch, dass es Sowjetunion, Russland, dass sie das Nazi-Regime besiegt haben unter hohem Einsatz. Aber dass Deutschland nach 1945 dann zu einer, denke ich, kann man doch sagen, mit allen Problemen doch zu einer geglückten Demokratie geworden ist, hängt eben sehr, sehr stark damit zusammen, dass es für die Deutschen nach 1945 völlig klar war, dass jetzt wieder eine Demokratie kommt, dass Wahlen kommen, dass Parlamentarismus kommt. Das kannten sie aus der Weimarer Republik. Und in ganz, ganz vielen deutschen Staaten gab es seit weit über 100 Jahren eben eine sehr starke parlamentarische Tradition etwa. Also Baden oder Württemberg oder Bayern, die hatten eben seit Beginn des 19. Jahrhunderts Parlamente und ein ziemlich weites Wahlrecht. Und das war ganz, ganz tiefe Wurzel und den Nazis ist es eben in den 12 Jahren nicht gelungen, das komplett auszulöschen, sondern das waren wirklich demokratische Traditionen, auf die man dann aufbauen konnte.
Ja gut, ich meine, trotz Diktatur haben sie ja trotzdem Wahlen abgehalten, also quasi wahrscheinlich, um so ein bisschen Schein zu wahren, oder? Also es gab ja trotzdem Wahlen, also es war zwar eine Diktatur, aber es war per Wahlen. Vielleicht, um ja, das, sag ich mal, der Bevölkerung nicht ganz so vor den Kopf zu stoßen, ne? So zu tun, als hätten die noch Mitsprachemöglichkeit.
Das ist ganz, ganz interessant, dass die Diktaturen des 20. Jahrhunderts, auch Stalin, sich verpflichtet haben, diese Wahlen nach westlichem Muster durchzuführen. Also die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts im nordatlantischen Raum entwickelt haben, mit Urne, mit Wahlkabine, eben diese Geheimhaltung des Stimmrechts, ganz, ganz wichtig, weil die sozusagen zeigt, dass es auf die vernünftige Entscheidung des Einzelnen ankommt und dass diese Diktaturen das nicht einfach auslöschen konnten. Und die haben einen ziemlich großen Apparat eingeschaltet, später dann auch in der DDR und in den Sowjetrepubliken und in den ganzen staatssozialistischen Ländern, um diese geheimen Wahlen offiziellerweise durchzuführen, aber doch alles im Griff zu haben. Und es ist viel, viel komplizierter. Es war nicht einfach nur feig, sondern man hat dann sich alles Mögliche einfallen lassen mit einheitlichen Stimmzetteln und die Wahlkabine sollte man nicht benutzen und so weiter, um das durchzuhalten. Aber das waren natürlich keine demokratischen Wahlen. Aber interessant ist, dass sie sich dazu verpflichtet gefühlt haben. Und das zeigt eben auch, dass gerade auch, denke ich, der Faschismus oder Nationalsozialismus war sehr, sehr stark darauf angewiesen, dass es eben dieses jubelnde Volk gab. Die Forschung zu den Wahlen im Nationalsozialismus macht durchaus stark. Und das haben auch Zeitgenossen so beobachtet, dass die, auch wenn viele Stimmen dann unter Zwang entstanden und vielleicht auch einige Zahlen geschönt wurden, dass wahrscheinlich doch in den 30er Jahren die Zustimmung tatsächlich sehr, sehr hoch war und eine große Mehrheit die Nazis unterstützt haben.
Ja, also lässt sich vielleicht auch jetzt zu meiner Ausgangsfrage jetzt zu Afghanistan vielleicht sagen, weil es halt auch kein, also zumindest von meiner Seite, gab es ja nie den Ruf der Bevölkerung nach Demokratie. Vielleicht hätten die lieber was anderes gehabt und man hätte die vielleicht unterstützt in der Sache, dann hätte man vielleicht auch einen größeren Teil der Bevölkerung hinter sich gehabt. Aber einfach zu sagen, ja, wir haben hier Blaupause XY, das muss jetzt auch für euch passen, war vielleicht doch der falsche Weg, ne?
Ja, ich denke das auch. Das müssen die letzten Endes selber, man kann ja auch nicht einfach von heute auf morgen sagen, so jetzt dürfen alle wählen. Und also ich fand es besonders interessant bei den Frauen. Natürlich ist es super gut, dass die wählen dürfen. Und ich denke auch, diese 20 Jahre werden da ihre Spuren hinterlassen. Mhm. Also die, oder haben ihre Spuren hinterlassen. Und dass einfach, dass es jetzt ganz, ganz viele Frauen gibt, die eine Ausbildung haben und die einfach viele junge Frauen, jüngere Frauen, mittelalterliche, die eben von Anfang an wählen durften, das werden die nicht vergessen. Aber in Afghanistan war eben ein ganz großer Teil Analphabeten und die Frauen eben analphabetisch, die durften nicht allein in die Öffentlichkeit. Und wenn die von heute auf morgen wählen dürfen, was bedeutet das? Und wenn Demokratien sich entwickelt haben, ging das eben immer auch einher mit einem Anwachs, also die Ausbreitung des Wahlrechts ging einher mit einer Ausbreitung von Bildung, mit einer Ausbreitung der Alphabetisierung, auch wenn das nie strikt parallel lief, aber es gibt da doch ganz klare Korrelationen. Und es ist eigentlich wichtig, dass sich das zusammen entwickelt. Und ich könnte jetzt nicht sagen, man muss jetzt erst diesen Schritt machen und dann diesen Schritt. Aber dass es jedenfalls viel, viel schwieriger ist oder dass man das einfach nicht einfach von außen, also wie Sie sagen, also installieren kann, sondern viel sinnvoller ist es ganz bestimmt, die Bevölkerung zu unterstützen, Gleichberechtigungsmaßnahmen stark zu machen, als dann eben so eins zu eins ein Regime zu installieren. Auch die Übernahme jener Verfassung, die man da genutzt hat, war, glaube ich, nicht besonders klug. Mhm. Eine sehr zentralistische Verfassung, die habe ich mal gehört, die dem Afghanis den Verhältnissen dort überhaupt nicht gerecht wird.
Ja, weil es auch so viele Bevölkerungsgruppen oder Stämme oder wie auch immer, ne, wie die sich organisieren, das macht schon Sinn.
ja, genau.
Ich würde sagen, das war eine runde Folge. Ich muss auf die Uhrzeit achten. Ich bin auch noch da auf jeden Fall. ich würde, also gutes Schlusswort, war alles super drin. Also da könnten wir wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, 5 Tage noch sitzen und weiter drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall schon mal drin. Vor allen Dingen dann auch mit Mamfi, der auch wieder die Bundeswehr im Hintergrund nochmal sieht und so. Das ist natürlich immer interessant. Ich würde einfach eine kleine Verabschiedung machen. Ich würde auch nochmal einen Buchtipp nochmal ein bisschen reinbringen. Demokratie, eine deutsche Affäre vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. So heißt es ja eigentlich. Von Hedwig Richter. So heißt die gute Dame, die bei uns heute ist. Das habt ihr schon gehört. Also gerne einfach mal reinlesen. Sollte ich auch vielleicht mal machen. Hab auch schon geguckt, man kann mal ruckzuck kaufen und bestellen, kommt auch sofort an.
Ich glaube, das gibt es aber auch vom politische Bildung, ne? Wie heißt das Amt?
Gibt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung für 7 Euro.
Ja,
genau.
Perfekt.
Ja.
Genau, wir sind ja natürlich überall vertreten, Twitter-mäßig, @BundiTalk, @RealMumphy, @RealDumphy. Selbstverständlich sind Sie da auch, @RichterHedwig heißt es, ja, genau.
Sind Sie da?
Richter, finde ich auch so witzig, dass es dann am Anfang steht, so, der Herr Richter, Frau Richter, sorry.
Naja, Hedwig Richterin.
Sehr gut. Natürlich sind wir bei Instagram auch nochmal @BundiTalk und ich würde auf jeden Fall selbstverständlich wieder sagen, dass alle Angaben wie immer ohne Gewähr sind. Das ist immer ganz wichtig dazu zu sagen. Wer natürlich kann alles nachlesen, überall wird schon irgendwas stehen von der Bundeswehr, das ist einfach. Und dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie da waren. Das war wirklich sehr informativ. Schade, dass wir nicht länger Zeit haben, ist aber nicht so schlimm. Muss auch mal eine kurze Folge sein für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Besser gesagt, jetzt habe ich es umgekehrt gesagt, nicht richtig gegendert.
Doch, völlig okay.
Okay, dann ist gut.
Genau, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich habe viel gelernt.
Sehr schön. Das freut uns. Ja. Wir auch, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Da würde ich auch einfach sagen, frohes Weihnachtsfest, schöne Weihnachtstage, guten Rutsch, kann man auch schon mal sagen, weil wir haben auf jeden Fall erst mal eine kleine Pause, also ein bisschen so ein paar Monate erstmal verdauen der dritten Staffel und dann wird eine vierte Staffel auf jeden Fall nochmal auf den Markt kommen. Oder Marfi, gibt's noch was?
Ciao, ciao. Ich habe jetzt erstmal nichts, ne, aber ja.
Das war's.
Ciao, ciao. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Ciao. Sehr gut.
Hier Sarah an alle kommen. Der Oberleutnant Franco A. wurde im Jahr 2017 festgenommen, weil er eine unerlaubte Pistole mit nach Deutschland schmuggeln wollte. Es stellte sich heraus, dass A. sich im Jahr 2015 als syrischer Geflüchteter ausgab. Ihm wurde unter dem Pseudonym David Benjamin Asyl gewährt. Parallel dazu war Franco A. Mitglied in rechtsextremen Chatgruppen, besprach dort Angriffe auf PolitikerInnen und stahl Munition aus Bundeswehrbeständen. Das Gerichtsverfahren läuft aktuell noch. Derzeit ist Franco A. an der Goethe-Universität Frankfurt für den rechtswissenschaftlichen Studiengang eingeschrieben. Ende.
Wie soll ich jetzt reinstarten? Moin beim ohne Gewehr oder was?
Ja, wir starten jetzt einfach.
Aber es ist ja keine neue Folge, ist ja jetzt einfach so ein...
Ja, einfach ein bisschen weiter.
Achso.
Fertig.
Ja. Willkommen. Willkommen ohne Gewehr.
Willkommen zurück, jetzt ohne Gästin.
Genau. Ja. So sieht's aus, ja. Ohne Gäste.
Kleine Weihnachtsgrüße und was weiß ich.
Da heißt es auch wirklich reinrassig der Bundi-Talk mit Dampfi und Mampfi, ne? Muss man ganz ehrlich sagen.
Da sind wir
beide mal alleine.
Endlich wieder alleine.
Hoffentlich auch mit der Tonqualität, weil das war ja ab und zu ein paar Folgen nicht so der Fall, dass es so gut geklappt hat. Wo wir natürlich nur durch besser werden, hoffen wir zumindest.
Hoffen wir, ja.
Ich würde sagen, Staffelfinale ist ja im Kasten. Ne, hat ja auch alles geklappt. So war jetzt,
ich hoffe, ja.
War ein bisschen kürzer gehalten jetzt, weil natürlich auch ein bisschen Business, ne? Unser Historikerin.
Ist ja auch alles quasi auch mal auf die, die sich lautstark beschweren, dass wir zu lange machen. Ne? Ich habe letztens auch wieder mit einem Kamerad gesprochen, der hat gesagt, ich höre doch keine Podcasts, die drei Stunden sind. Ich so, dann hörst doch in Etappen. Nee, ich muss das immer als Ganzes hören. Ich so, okay. Und dann hat er auch mal wieder was zu hören, wenn er dann liest, was weiß ich, 75, 90 Minuten oder sowas. Ja. Dann ist er auch wieder zufrieden.
Ja, ich würde immer noch mal gerne noch das Team im Hintergrund loben, auch wenn ich das jede Folge mache, aber auch Business Brojan und Tommy Gunkan auch wirklich in höchsten Tönen loben. Denke ich, dass die Staffel 4, weil die wird ja auf jeden Fall bei uns kommen. Wann sie speziell kommt, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir brauchen erstmal echt eine Pause voneinander.
Ja, das müssen wir im Team ja beraten, wie wir nächstes Jahr weitermachen. Klar, hast ja schon angesprochen, qualitätstechnisch wollen wir uns da natürlich ein bisschen steigern. Wenn bestimmte Leute sich an Absprachen halten, dann haben wir auch eine Teamverstärkung nächstes Jahr.
Ja.
Dann besprechen wir das natürlich wie alles andere auch im Kollektiv.
Genau.
Wie wir das in Zukunft hier gestalten möchten. Und ja, ich denke mal, die Idee der Staffel quasi, nachdem Sarah uns im Stich gelassen hat.
So im wahrsten des Wortes war es eigentlich nicht, aber es gibt halt immer Leute, die dann einfach nicht mehr können.
Nee. Ja, die mich einfach nicht mehr aushalten.
Ja, das
ist
aber
verständlich.
Es ist verständlich, ne? Ich sag mal.
Also, dass du es so lange mit mir aushältst, ist ja auch.
Ja, das ist, ne, das sind ja 40 Folgen, ne? Wenn man es so sieht, ne? Sind's ja, sind's ja im Kasten, ne? Also, 40, ne? Ne, warte, ne, 30.
Naja, gut, mit den unfassbar Dingern.
Okay, die kommen auch noch dazu und die ganze Funksprüche und was weiß ich. Also, es steckt ja schon ein bisschen was dahinter. Ich sag mal, in der Vorbereitung haben wir uns ja auch die Staffel uns das ein bisschen erleichtert, muss man ganz ehrlich sagen, weil unsere Redakteure ja leider den Weg von uns gegangen ist, in dem was so gesehen.
Naja, sie lebt noch.
Also haben wir, man muss ja auch sagen, das ist ja ein Podcast, auch jeder Gast hat diesen Podcast ja extrem mitgestaltet, weil er seine Fragen und seine ganzen sein Lebenslauf und so. Ich sag mal sowas, also gut, sowas hat man eher irgendwo auf der Tasche liegen natürlich, aber wir haben das ja auch in einem professionellen E-Mail-Verkehr oder sowas, haben wir das ja auch zugeschickt bekommen. Da musste man echt nicht viel ausarbeiten, nur ein bisschen nachlesen, ja, und sonst merkt man das ja eher in unserem Podcast, das ist ja mehr so in diese, wir sind hier keine, das hast du vorhin auch nochmal so einfach privat vorhin bei uns gesagt, mit unserer Historikerin zusammen, dass es natürlich kein Interviewmäßiges hier ist, ja, es fließt halt das Gespräch und meistens schweift man ein bisschen ab, was auch wichtig ist, ja, weil man eine andere Perspektive mal, eine andere Sicht hat. Und deswegen, glaube ich, können wir das so beibehalten, aber wäre schon gut, wenn es da für uns einer halt vorbereitet.
Obwohl, ja, aber du hast es schon echt gut vorbereitet. Also gut, wir haben uns ein bisschen aufgestellt, du hast die Sendung vorbereitet, ich habe geguckt, dass die Sendung läuft.
Oder genau, so kann man es auch ganz gut formulieren. Ja, also wir sind ja, also wenn man jetzt mal nochmal in die letzte Folge einmal ganz kurz schwenkt, sind wir da ja auch im Lebenslauf mal ein bisschen, haben wir den mal eben schnell runtergebrochen, ne? So, weil wenn ich das halt vorgetragen hätte, dann wäre halt wirklich, dann hätten wir...
Das wäre einfach mal 9 Stunden.
Das ist halt...
Also die Liste, ja, von Veröffentlichungen allein,
genau,
schon.
Also ist ja Preise und Forschungen und was davor noch war und promoviert.
Ich weiß gar nicht, wie man sowas in ein Leben packen,
ja,
kann.
Ja, es ist unglaublich. Ich bin auch, also habe ich ja auch ganz klar im Podcast gesagt, ich bin hochbegeistert und denke mir immer, was habe ich erreicht. Aber es ist halt wirklich... wichtig, dass natürlich auch unsere, ich sage Zuschauer, habe ich vorhin gesagt, was natürlich falsch war, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch ein bisschen Input und ein bisschen Information haben und selber gar nicht so viel nachforschen müssen, ja, weil kann ja auch sein, wenn einer nur den Twitter-Namen sieht, okay, alles klar, klicke ich da drauf, gucke ich da, was hat die gemacht und so, geht ja auch schnell heutzutage. Mhm. Aber um das zu erleichtern, probieren wir das natürlich in der Sendung auch immer ordentlich vorzustellen. Das haben wir bei vielen auch sehr ausführlich gemacht. Da werden wir auf jeden Fall nächste Staffel auf jeden Fall auch dran arbeiten, dass es natürlich, ich denke mal, ein kompaktes System nur noch wird, ja, aber da muss man sich auch überraschen lassen, da müssen wir auch erstmal alle wieder zusammenfinden, die natürlich bei dem Podcast mitwirken und hoffentlich natürlich eine Teamverstärkung kommt, wo wir natürlich dann noch besser werden. Weil man kann nur besser werden, also ich denke, schlechter kann es gar nicht mehr werden, so schlecht wie es ist.
Ja, da hast du vielleicht recht. Ja. Nee,
aber
ja, also wie gesagt, ich finde es halt nochmal wichtig zu erwähnen. Ich fand halt jetzt auch nochmal zum letzten Interview, oder ich habe es ja vorher gesagt, wir machen keine Interviews,
genau,
zum letzten Gespräch war es halt quasi, wo du auch in der Pause gesagt hast, wenn wir das, was sie gesagt hat, ja schon verstehen,
genau,
dann werden es auch so Offizieranwärterinnen und Offizieranwärter verstehen, ne? Nee, also muss man ehrlich sagen, so wie sie die Sachen erklärt, ist echt niedrigschwellig und quasi für jeden sofort verständlich. Also alle, die noch nicht wissen, was sie studieren sollen bei der Bundeswehr, die können sich ja dann bei Professorin Hedwig Richter anschreiben. Ne, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und ja.
Ja, also...
Aber generell, die Gäste waren ja, was haben wir denn? Wir haben am Anfang Dario gehabt.
Genau.
Dann hatten wir den anderen Professor, Carlo Massala,
genau,
wo wir auch quasi Sichtweisen ausgetauscht haben. Und ich glaube, eine relativ, für alle Beteiligten eine fruchtbare Sendung gemacht haben.
Ja.
Dann hatten wir, glaube ich, keinen Gast, weil uns jemand im Stich gelassen hat.
Oder? Ah, genau. So? Wir wollten noch mal eine Dame, glaube ich, reinnehmen, war das? Ja, aber die war
nee, das war hier der oben, der Neubrandenburger da.
Ach so, gut, natürlich, aber wir hatten, also einmal wollten wir trotzdem einmal ein Mädel nehmen, was dann sich doch nicht getraut hat oder so. War das nicht irgendwann der Fall?
Ja, was heißt nicht getraut? Keine Zeit.
Keine Zeit, okay, ja, alles ganz wichtig, ja, stimmt, ja.
Ja,
was
genau.
Ich auch ganz interessant fand, natürlich.
Aber dann sind wir auf einmal und wollten ja trotzdem quasi den Rhythmus im Flow lassen, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir es halt wieder alleine,
genau,
eine Folge. Aber sonst haben wir 9 von 10 Folgen hatten wir immer... jemand da, ne?
Genau, wichtig dazu nochmal zu sagen, das fand ich auch ganz wichtig. Wir haben wirklich in dieser Staffel, was ich auch nicht für möglich gehalten habe, in der dritten Staffel, haben wir wirklich auch dienstgradgruppenmäßig haben wir es abgedeckt, ja. Das war ziemlich wichtig, ne? Also, wir haben es geschafft, Mannschaftssoldaten zu motivieren. Ja,
sogar freiwillig Wehrdienstleistende.
Freiwillig Wehrdienstleistende. Wir haben
Sani.
Genau, Sani haben wir gehabt. Reservisten. Wir haben eine Ärztin gehabt, ja. Also, es ist, also, dann Truppenärztin, dann eine Chefin, die bei den Pionieren eine Chefin wird, ja. Also, wir haben wirklich.
Judy Mornings.
Genau. Ja. Also, wir haben wirklich dann, wollte so sagen, so Highlight ist so Professorin zum Schluss, aber wir hatten schon Professor, das ist schon krass, aber endlich haben wir das auch gegendert, ja, so, wir haben einen Professor und eine Professorin. Professorin, sagt man so schön, das habe ich vorhin auch ein bisschen, sagt man ja nicht jeden Tag, ne, so, aber es ist wirklich, spartemäßig haben wir da wirklich, haben wir das echt gut gemacht, ja, und auch noch ein Offizier speziell nochmal, ja, dann muss man auch ganz klar, das haben wir gar nicht da gesagt, also, der auch IG ist, ne, bin ich der Meinung.
Wer?
Hängen.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ich bin der Meinung, ja, im Generalstab. So habe ich das, glaube ich, gelesen. Ja, okay. Aber wir sollten das gar nicht so betonen.
Auf jeden Fall,
jetzt
weiß
es jeder.
Ja, genau, dann hätten wir Hauptverwirbel, nee, Stabsverwirbel, Huss, ja, von Invictus Games, also Winky als Reservist und Marinetyp.
Ja.
Also es war schon eine gute Mischung. Jetzt fehlt uns, glaube ich, nur noch, obwohl ist nicht Daniel Hecken Luftwaffenuniformträger, also Luftwaffenuniformträger.
Ich glaube, das war so, ja, da hast du recht, ja, ja.
Quasi haben wir doch alles abgedeckt.
Eigentlich diesmal. Ja.
Schwere.
Richtig gut, also fand ich auch sehr, sehr gut, ne? Und ja. Sonst Headset-mäßig und so gut, wen man alles sehen halt, ne? Also ich sag halt, die Qualität, also es muss halt alles passen. Das ist, wenn wir zwei Mikrofone haben, was ja natürlich auch erst neu wieder bei uns ist, wo natürlich irgendwie ein System mal nicht mitspielt oder ein Gast mal das natürlich nicht so hat, ne? Das ist ja auch nicht dann quasi, ja, kann man halt auch einfach nicht ändern, muss man auch so nehmen, aber wir hatten also ein, zwei Folgen, wo der eine mir über Instagram geschrieben hat, okay, alles klar, ich habe beim Lauf hier, habe ich mir euren Podcast reingehört und dann habe ich da mal reingehört und dachte mir so, oh Gott, Ohrenkrebs hoch 10, ne, also wie kann man damit laufen, ne?
Da muss man auf Goa stehen.
Da muss man schon auf Goa stehen, auf jeden Fall, vor allen Dingen mit meiner Stimme dann auch noch. Finde ich aber gut, so ein Feedback auch zu hören von Leuten, die natürlich sich auch echt interessieren. Und ich sag auch, Twitter ist auch eine super Plattform dafür, ne? Also ist mehr als Instagram auf jeden Fall in meinen Augen immer noch. Instagram ist für mich wirklich, wie ich das immer wieder sage, Bilder, Photoshop und dann rein, ne? So nichts real darstellen. Und dieses Twitter oder Mild-Twitter in Anführungsstrichen, ne, ist ja schon ein wichtiges Konstrukt der Bundeswehr, glaube ich, sogar irgendwann, wenn sie es halt auch irgendwann mal richtig kann. Und ich muss auch noch einmal richtig natürlich immer noch mal YouTube-Serien ankündigen. Nein, natürlich nicht von der Bundeswehr exklusiv, muss nicht sein. Muss sich jeder selber ein Bild machen. Aber ich war echt wirklich froh und ich bin auch froh, dass echt mal eine Pause ist. Das ist auch mal echt wichtig. Also nicht, weil wir gegenseitig die Schnauze von uns voll haben, weil das funktioniert echt. Aber die letzten zwei Monate waren die Wochenenden halt zu, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn so ein bei uns ist es ja, man muss
es ja. Es hat sich zum Ende ein bisschen wie eine Pflicht angefühlt.
Ja, es ist kein Hexenwerk, ne? So, das mal alle zwei Wochen aufzunehmen. Aber wenn es sich dann immer auf einen Freitagabend trifft und, ne, wir haben natürlich auch dann Gespräche noch im Anschluss, ne, was noch wichtig ist. Und dann wird das halt 1-2 Uhr nachts oder so, ne? Das, gut, das ist, auf Dauer ist schon hart, ne? Aber, solange man immer noch Bier trinken kann und mal rauchen kann, geht das eigentlich. Ne? So. Ja.
Na gut. Gut, dann wünsche ich allen Zuhörern natürlich schöne Feiertage, erholsame Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir werden entscheiden. Also rechnet bitte erstmal nicht mit einem schnellen Beginn oder schnellen Release der vierten Staffel oder ja Beginn in dem Fall, weil da machen wir jetzt einfach mal eine Pause, damit auch mal so eine Entwöhnung von uns ein bisschen stattfindet.
Ja.
Wir bleiben natürlich in Kontakt, also da muss sich keiner Sorgen machen. Ich weiß ja, jeder, der uns kennt, weiß, sobald wir telefonieren oder wenn wir noch mit unseren Opi noch mit reinnehmen, unsere kleine Konferenz, dass das dann auch in die Stunden geht. Also diese 3-Stunden-Gespräche sind für uns nicht nur Podcast, sondern können auch Telefongespräche sein. Ja, wir unterhalten uns einfach gern mit Menschen und untereinander. Und wenn wenn das halt ein Laber-Podcast ist, ist es halt ein Laber-Podcast. Fuck off, mir egal. Ja, interessiert mich. Mir interessiert mich nicht, was ihr denkt. Nein, alles gut.
Sind ja nur zwei Fall, oder zwei
ja, Leute, eben, die das halt. Also, ganz ehrlich. Ja, und die hören sowieso zu. Also ja. Meine Mutter, deine Mutter.
Ja, stimmt. Ja, ich sag ja ganz ehrlich, also es ist ja wirklich so, es ist, ich find's ja gar nicht schlecht, dass es auch so dargestellt, also oder sagen wir mal, Gerüchte gibt's natürlich. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert davon, dass natürlich auch, ich denke, es gibt bestimmt schon bald zwei Dienstposten, die unseren Podcast hören müssen. Bei der Bundeswehr, um einfach nochmal rauszufiltern, was hier erzählt wird. Aber ich sage das ganz ehrlich, ich sage das auch nochmal. Es ist gar nicht so schlimm, wenn irgendwas passiert in der Bundeswehr. Ja. Wie du das immer gesagt hast, ne, das ist eine Momentaufnahme, es passiert was und durch irgendwas, was passiert ist, wird irgendwas Gutes wieder entwickelt. Es geht nie negativer, ja. Deswegen ist es ja eigentlich gut, wenn was passiert. Und in so einem großen System der Bundeswehr fällt natürlich dann auch schneller was auf, wenn es in den Medien irgendwie reingeworfen wird oder was weiß ich, ne? Deswegen ist es halt echt wichtig, dass jeder immer an sich arbeitet und das machen wir auch und das sollte die Bundeswehr auch stetig machen. Das ist ja auch so gesehen.
Wir kritisieren ja die Bundeswehr, weil sie wichtig für uns ist, genau. Weil sie Teil quasi unseres Lebens ist und unseres Alltags, also meiner bestimmt die immer noch mehr als dein, aber sie ist uns ja wichtig. Also wir kritisieren sie ja nicht der Kritik wegen, sondern weil wir einfach das Potenzial sehen, diese Armee, dass sie einfach nicht ausschöpft. Ja?
Ja.
Das ist wie so ein hochbegabtes Kind, was irgendwo auf der Realschule versauert. Ja. Ja, so ist die Bundeswehr.
Und ich habe auch überlegt,
Mittelmaß halt.
Und ich habe auch überlegt, es hat mich einfach bis jetzt...
Ich war auf der Realschule.
Ja, das ist ja gut. Ich habe jetzt ein Drittel meines Lebens war schon Bundeswehr. Das musst du mal reinziehen, ja? Also weiß jeder fast, wie alt ich bin, wenn er rechnen kann, ja? Aber das ist schon echt heftig, ne? Also.
Ja, deine Stimme war piepsig, als du zur Bundeswehr
warst. Ja, das weiß ich, das kann ich, muss ich mal irgendwelche Aufnahmen irgendwie, bevor ich zur Bundeswehr gehe.
Ja, hallo,
aber,
hier ist der gefreite Dampfi.
Man denkt ja wahrscheinlich, da kommt ein 2-Meter-Typ um die Ecke, der 3 Meter breit ist oder so, und dann komme ich halt, ne, irgendwie ein Stöpsel, ne, so.
Ja, gut,
ne?
Das ist, mit den Stimmen sowieso, es liegt man immer falsch.
Ja, das ist so, ne, ja, aber.
Ich höre mich vielleicht auch dünn an.
Ja, weil das weiß jeder, dass du nicht dünn bist, so oft ich das sage. Ne? Ich kann nur noch mal ganz klar sagen, nicht vergessen, Entwicklungsgames finden auch bald statt, ja.
Stimmt,
2023, ja. Ne, bin ich der Meinung.
Ja, aber auch nächstes Jahr finden ja welche statt. Und da ist ja das Team Germany auch dabei.
Genau, und dann
verfolgt das einfach.
Genau, 2023 dann nochmal in Düsseldorf. Ist ja ganz wichtig. Düsseldorf war das, glaube ich, auf jeden Fall. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Das ist immer so gut bei dieser Sendung. Und sonst,
ja, Bundeswehr Grün, ne? Verfolgt Bundeswehr Grün, verfolgt Invictus Games. Einfach die Sachen, die hier so ein bisschen kauft, die Bücher von Hedwig Richter, viele. Ja.
Genau.
Was haben wir noch? Hat noch jemand was? Ja. Seid lieb mit Carlo Masala, nervt den nicht so viel auf Twitter. Ja. Ne?
Es gibt halt, also ich sage, macht.
Die Typen, die Judy Mornings immer anmachen,
ja,
hört auf
genau.
damit, ihr Penner.
Ja.
Es ist halt wichtig,
dass wir vielleicht einfach, wenn man sagt, okay, da war eine Folge zu lang, man hat ja jetzt auch echt bei der Pause Zeit, nochmal nachzuhören. Ne? Und für jede weiteren Fragen stehen wir natürlich immer noch weiter zur Verfügung, das ist ganz klar.
Wir sind nicht aus der Welt.
Auf jeden Fall nicht.
Ja. Okay, dann Dampfi, danke dir.
Ich danke
für
dir.
Für deine Kameradschaft, deine Freundschaft,
deine
Partnerschaft.
Ja, sehr, sehr cool. Ja. Läuft auf jeden Fall.
Zu Weihnachten wird man ja ein bisschen sentimental, ne?
Ja, geht wohl, ne? So, aber auf jeden Fall würde ich nochmal ab.
Hast du einen Baum?
Nee, ich habe keinen Baum. Ich fahre so und so bald weg, deswegen ist es egal.
Ah, cool.
Auf jeden Fall trotzdem nochmal wichtig, dass wir vertreten sind, Social Media. Das muss man trotzdem auch mal ankündigen, weil das kommt immer zum Schluss. Dass wir bei Twitter mit @bunditalk, das ist total einfach uns zu finden, wie @realmumphy, @realdumphy. Ne? Da könnt ihr natürlich unsere Profile sehen. Das sind der eine Stoppelhopser und der andere mit dem Ballon, sage ich immer so schön. Ne? Selbstverständlich bei Twitter auch mit @bunditalk auch zu finden. Und sonst sind wie immer alle Angaben ohne Gewähr. Ganz klar. Dann wünsche ich euch fröhliche Weihnachten, besinnliches Fest, guten Rutsch. Ne?
Peace und lange Haare.
Wünscht euch neue Kopfhörer zum Podcast hören oder so, ne?
Ja, vielleicht liegt es ja gar nicht an unserem Mikro, sondern an euren scheiß Kopfhörern.
Ich würde auch sagen.
Haben wir darüber nachgedacht?
Stimmt, ja, das kann natürlich passieren. Also, bis dann und ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Safe. Same, Alter.
Ah, fuck, ich will doch hier auf Stopp nicht den Anruf beenden.
Hey, Bamsi Mamsi, die Anzeige ist raus.